Leben ohne auszubrennen. Ich habe euch ein erstes Bild mitgebracht von einer Arbeitgeber, der geschrieben hat, machen Sie sich mal keine Sorgen wegen Burnout, wir haben hier vorgesorgt. Aber man sieht, die Vorsorge ist recht schlecht. Der Arbeiter ist schon überschüttet mit Arbeit. Das ist zu wenig, dass man das andere für mich sorgen. Ihr werdet sehen, heute geht es darum, dass wir selber auch uns im Blick behaben müssen, von Gott her, wie Gott die Dinge sieht. Bevor ich über diesen Text aus 1. Könige predigen werde, möchte ich allerdings erst etwas vorschicken, einen kurzen fachlichen Teil, weil ich denke, das ist auch wichtig, wenn wir über das Thema sprechen, dass man dem gerecht wird. Der erste Gedanke, also Burnout, was ist das eigentlich? Von der Begriffserklärung habe ich euch ein erstes Bild mitgebracht. Burn, brennen, also das Wort Burnout besteht ja aus zwei Teilen, brennen. Burnout heißt also, da brennt jemand, da ist Feuer und Flamme für das, was er tun will. Und manchmal brennt er so, dass er an allen Enden gleichzeitig brennt, hochmotiviert, etwas zu tun. Burn, da kommt dieses Wort her. Der zweite Teil, wenn ihr einmal weitermacht, ist das Wort out. Das beinhaltet die Beschreibung, dass das Feuer sozusagen jetzt erloschen ist. Es ist nur noch Asche da. Man schafft es nicht mehr, das am Laufen zu erhalten. Und man ist einfach fertig, am Ende mit der Kraft ist es vorbei. Also wenn man so überlegen will, Burnout, wie kommt das dazu, was bedeutet das jetzt relativ unfachlich gesagt, wenn man mehr Energie ausgibt, als man reinbekommt und das auf Dauer, das ist schlecht. Also ein Bild, wir hatten einmal in unserem Auto den Zündschlüssel stecken lassen. Was ich nicht wusste war, das reicht schon, ohne dass das Auto an ist, am nächsten Morgen war die Batterie leer. Dann kam Ede Martens, hat uns abgeschleppt, das war nett und hat auch geholfen. Dann ist die Batterie wieder aufgeladen. Also wenn man im Auto elektrische Geräte, Radio, Licht und alles anlässt, aber die Batterie nicht lädt, geht das Auto irgendwann leer, logischerweise. Beim Auto piept es dann irgendwann und zeigt an der Batteriestandsanzeige, dass nichts mehr drin ist. Dann geht's nicht mehr. Das Problem bei uns Menschen ist, dass wir so eine Anzeige nicht haben, wo man genau sieht, jetzt bin ich fertig, sondern dass man dann gucken muss, wie man das erkennt. Also das Thema ist klar, viel Feuer und am Ende ist man fertig, das Feuer ist erloschen. Ein zweiter Gedanke, wenn man über das Thema Burnout spricht, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man gute Abgrenzungen findet, damit man Menschen nicht falsch in eine Schublade steckt. Also wir sollen ja sowieso nicht in Schubladen stecken, aber dass man Menschen nicht mehr schadet als hilft. Es gibt also Unterscheidung zwischen Stress, Burnout und Depression. Und da ist es auch wichtig, dass man erkennt, was was ist. Also das Erste, wenn ihr einmal weiterklickt, wäre Stress. Stress, das kennen wir hoffentlich alle, das gibt es positiv wie negativ, große Belastung. Das kann sehr erbauend sein, kann schön sein, kann auch herausfordernd sein. Das ist das, was alle Menschen mal kennen, Phasen, die sehr anstrengend sind. Das ist, sage ich mal, normal. Das Zweite, über was wir heute sprechen, einmal weiterklicken, ist das Thema Burnout. Hier geht es um eine starke emotionale und körperliche Erschöpfung. Also Menschen auf Dauer mehr ausgegeben haben an Energie, als sie eingenommen haben, wo sie einfach nicht mehr können und wo sie gemerkt haben, das, was sie investiert haben, hat vielleicht auch nicht das Ergebnis gebracht, was sie sich erhofft haben. Man könnte sagen, das geschieht vielleicht durch chronische Überforderung, wenn man auf Dauer wirklich überfordert ist. Das Dritte ist die Depression. Die Depression ist eine psychische Störung, die sich daraus so auszeichnet, dass Menschen einen starken Antriebsverlust haben, hoffnungslos sind, sich zurückziehen, wirklich nicht mehr können. Das Problem ist, fast jeder sechste Mensch, der an Burnout erkrankt, scheint depressiv zu sein, hat eigentlich eine Depression und müsste anders behandelt werden. Warum erzähle ich das? Weil das, was ich euch gleich sage, wie man bei einem Burnout umgeht, darf man bei einer Depression nicht tun. Darum ist es wichtig, wenn ich der Meinung bin, ich habe sowas, dass ich mich gut absichere, beraten lasse, was ich denn wirklich habe. Also beim Burnout, werden wir nachher sehen, ist es wichtig, dass man langsamer tritt, dass man Urlaub macht, dass man sich erholt, dass man also zu Kräften kommt. Wenn man eine Depression hat, ist manches von dem, was ich gerade gesagt habe, gerade kontraproduktiv. Also jemand, der eine Depression hat, der soll nicht lange schlafen, weil das erhöht manchmal beim Menschen noch ihre Situation, ihre Hoffnungslosigkeit. Wenn Depressive in Urlaub fahren, ist das für sie besonders schwierig, weil sie dann auch noch aus ihrem gewohnten Umfeld kommen. Also darum sage ich das so deutlich, wenn ihr davon betroffen seid, das Wichtigste ist, dass man dann versucht, das klar abzuklären. Für alle, die denken, ich weiß nicht, ob ich da bin, wenn ihr rauskommt, rechts gibt es ein Test, Maslach Burnout Selbsttest, also von einem Psychotherapeuten, kann man mal ankreuzen und gucken, was bei rauskommt. Wenn ihr am Ende das Ergebnis habt, ich könnte Burnout gefährdet sein, von mir auf jeden Fall der Rat, geht zum Hausarzt. Der Hausarzt ist die erste Adresse, um Dinge abzuklären, wenn man den Eindruck hat, ich bin krank, ich habe einen Burnout. Der Hausarzt kann nämlich abklären, ob ihr einen Burnout habt, ob ihr vielleicht eine Depression habt. Was schlimmer ist, eine Depression ist wirklich lebensbedrohlich, lebensgefährlich, muss gut behandelt werden, muss begleitet werden. Also der Gang zum Hausarzt ist wichtig. Der kann auch abklären, ob es körperliche Ursachen gibt, warum ihr vielleicht erschöpft seid. Es kann auch sein, ihr habt nur, in Anführungszeichen, nur eine Schilddrüsenunterfunktion, unter Umständen eine Infektion oder im ganz schlimmsten Fall kann auch mal sein, man hat einen Tumor und ist deshalb vielleicht so erkrankt. Und wenn man dann sich mit Burnout-Prophylaxe umgibt oder das tut, wird das dem eigentlichen Problem nicht gerecht. Also ich hoffe, ihr habt es gehört, sonst sage ich es jetzt nochmal. Der erste Schritt, gut abklären, geht zum Hausarzt und besprecht das mit dem Hausarzt. Der ist eine gute Adresse, wenigstens in Deutschland. Können wir dankbar sein, dass wir gute Ärzte haben. Wer ist betroffen von Burnout? Interessanterweise sind es gerade Menschen, die hoch motiviert sind. Also jeder macht seine Arbeit hoffentlich gerne, einigermaßen. Aber es sind Menschen, die hohe Ziele haben, die hoch motiviert sind, die viel investieren und vor allem in Menschen investieren und dann eben feststellen, dass Menschen manchmal nicht so reagieren, wie man das erwartet. Du investierst dich in einen Menschen, gibst viel Zeit in einen Menschen und der enttäuscht dich, reagiert ganz anders. Wenn du Handwerker bist, ein schöner und guter Beruf. Am Abend weißt du, was du gemacht hast. Du siehst es und siehst, das ist mein Ergebnis. Wenn du mit Menschen arbeitest, siehst du manchmal lange Zeit nichts und manchmal siehst du auch was, was dir gar nicht gefällt. Und das macht es so schwierig, dass gerade Helferberufe, 40% der Burnout-Betroffenen kommen aus Helferberufen. Ärzte, Krankenschwestern, Psychotherapeuten, Psychologen. Die, die mit Menschen arbeiten, sind die, die am stärksten betroffen sind, weil manchmal die Enttäuschung so groß ist über das, was mit den Menschen geschieht. Manchmal der Eindruck hat, was ich tue, bringt nichts. An nächster Stelle, 30% kommen die Lehrer. Viele denken, die haben ja auch immer Sommerferien und frei und so, das stimmt. Im begrenzten Maß, die müssen auch Unterricht vorbereiten, aber die haben die Auseinandersetzung mit den Schülern. Und wenn ihr mal so eine Horde Schüler vor euch habt, das ist sehr herausfordernd für Leute in den Lehrberufen, weil manchmal da Schüler sitzen, die wollen gar nichts lernen. Das macht nicht immer Freude, glaube ich. Das nächste wäre Leute in der Verwaltung, 10%. Es gibt also motivierte Beamte, freut euch, die auch manchmal, ich habe das nie bezweifelt, aber es gibt ja viele Beamtenwitze, aber ihr seht, auch Beamte können demotiviert werden. Und der Rest, die restlichen 20% sind dann alle anderen. Das kann die Familienmutter vom Anfang an sein, von der ich erzählt habe, wer auch immer, es kann theoretisch jeden betreffen. Aber oft sind es die Menschen, die viel in Menschen investieren und vielleicht wenig zurückbekommen. Erzieherinnen, fragt mich nicht, ihr könnt es euch vorstellen. Warum bekommen Menschen Burnout? Wenn du einmal weiterklickst, Burnout-Faktoren. Es gibt verschiedene Faktoren, die Menschen krank machen, die sie dazu führen, dass ich dauernd überlastet bin. Da gibt es innere Antreiber, die wir unbewusst aus der Kindheit mit uns schleppen, die uns teilweise ungesunde Verhaltensweisen erlernen lassen. Man kennt fünf. Das erste ist dieser Satz, den du aus der Kindheit gehört hast, sei stark. Du darfst nicht schwach sein, du musst immer alles schaffen, sei stark. Und jemand, der das verinnerlicht hat, der muss auch mal lernen, dass es gut ist, um Hilfe zu fragen. Dass es auch mal gut ist zu sagen, ich muss nicht immer stark sein, ich darf auch jemand mal bitten, mir zu helfen. Aber viele Menschen leiden darunter. Andere haben aus ihrer Kindheit diesen Satz mitbekommen, sei perfekt. Wenn du etwas tust, dann tu es richtig, ohne Fehler. Das ist sehr krankmachend, wenn du versuchst, perfekt zu sein, denn nur Gott ist perfekt. Du und ich, wir werden nie perfekt werden. Darum ist für diese Menschen wichtig, dieser Satz, ich gebe mein Bestes und das reicht. Ich muss nicht perfekt sein. Aber Menschen, die so getrieben sind, sind meistens auch unzufrieden, weil es geht ja immer besser. Ein nächster Antreiber ist dieser Satz, mach es allen recht. Das ist so etwas, das habe ich aus meiner Kindheit mitbekommen. Ich will es immer allen Leuten recht machen. Oder inzwischen habe ich auch gelernt, dass das nicht geht. Jemand, der es allen Menschen recht macht, kümmert sich immer um das, was die anderen angeht. Aber er vernachlässigt sich selber um das, was für ihn wichtig ist. Jemand, der es allen recht machen will, muss lernen, wenn Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie mich selbst, dass es auch wichtig ist, dass ich auch zu meinem Recht komme. Ich habe genauso ein Recht wie andere Leute und deshalb muss ich auch vorkommen. Ein nächster innerer Antreiber ist dieser Satz, beeil dich. Du darfst nicht faulenzen, du musst immer aktiv sein, nicht zur Ruhe kommen. Du musst also durchs Leben flutschen. Dieser Satz hat das Problem, dass man nie ruhig wird, dass man nichts zu Ende machen kann, weil man ja immer sich beeilen muss. Und solche Leute, die da gefordert sind, die müssen sich mal sagen, ich muss mir die Zeit geben, die ich brauche. Ich muss nicht immer schnell sein, sondern ich muss die Zeit mir geben, die nötig ist, um das gut zu machen. Nicht perfekt, sondern gut zu machen. Das Letzte sind die Leute, die den Satz haben, streng dich an. Also bei dem, du musst nicht unbedingt perfekt sein, aber du musst dich immer anstrengen. Du darfst nicht mal gelassen sein. Streng dich an. Streng dich noch mehr an. Was du jetzt erreicht hast, ist gut, aber streng dich noch mehr an. Und solche Leute müssen lernen zu sagen, ich darf auch mal etwas mit Gelassenheit tun. Ich muss nicht alles perfekt, also ich muss mich nicht immer nur anstrengen. Ich darf auch mal die Füße baumeln lassen und zur Ruhe kommen. Das ist das, was wir meistens gar nicht merken und was Menschen oft in Burnout treibt, das, was wir von Kindheit mitbekommen haben. Das zu erkennen, ist also ein wichtiger Punkt, damit man da rauskommt. Das waren die inneren Antreiber. Es gibt auch äußere Antreiber, für die kann ich nichts. Die sind der Situation geschuldet, in die ich gestellt bin. Dass zum Beispiel mein Arbeitgeber, meine Familie, meine Schüler Erwartungen an mich haben, die ich vielleicht gar nicht erfüllen kann oder nicht will. Dass mein Arbeitgeber erwartet, ich soll nicht 8 Stunden arbeiten, sondern 16 Stunden und dann die 8 Stunden Überstunden, wenn es geht, noch unbezahlt. Das sind Erwartungen, die andere an mich herantragen, ne, mit denen ich konfrontiert bin. Der Arbeitgeber, der bestimmte Vorstellungen hat, die Arbeitssituation, wie sie gestrickt ist, wir sind dauernd unterbesetzt und dann wird einfach erwartet, dass ich mehr mache, weil ich ja da bin. Das sind äußere Faktoren, die ich indirekt, die nicht aus mir kommen, wo ich aber gucken muss, wie gehe ich damit um. Und ein letztes, was noch dazu führt, dass Menschen krank werden, ist, dass man mangelnde Fähigkeiten hat. Dass du in eine Aufgabe gestellt bist, die dich chronisch überfordert, weil du eigentlich das gar nicht kannst. Oder nur begrenzt kannst, was von dir erwartet wird. Also wenn du feststellst, ich bin am falschen Platz, dann ist es auch gut zu sagen, dann muss ich mir einen anderen Platz suchen. Weil wer dauernd merkt, dass ich dem nicht genügen kann, was ich eigentlich können sollte an dieser Position, tut sich keinen Gefallen. Ständige Überforderung. Also nochmal, denkt an diesen Test, wenn ihr Lust habt, draußen rechts kann man den mitnehmen. Jetzt möchte ich zu deinem Bibeltext kommen, dem zweiten Teil, Burnout, wie gehe ich damit um? Der Hintergrund dieser Geschichte des Elia, man könnte sagen, das liest sich fast wie eine moderne Burnout-Geschichte, der macht so manche Entschuldigung, Charakteristika durch, erlebt manche Dinge, die so einen Burnout-Verlauf eigentlich gut nachzeichnen. Elia ist nämlich ein Mann mit Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat Feuer für den Herrn, der hat viel für Gott erreicht. Er war 3 Jahre im Ausland, es hat nicht geregnet, weil Elia gesagt hat, im Auftrag Gottes, es soll nicht regnen. Elia kommt zurück, wird von Gott nach Israel, ins Nordreich zurückgeschickt. Und jetzt soll Elia sozusagen Ahab, dem König Ahab, begegnen. Er begegnet dem König und der König sagt, wieso stürzt du mich ins Unglück? Und Ahab sagt nicht, ich stürze dich ins Unglück, sondern du, der du Gott nicht gehorcht hast, der du dem Baalen dienst, du stürzt unser Land in Unglück. Weil über den König Ahab hieß es, er war einer der schlimmsten, also zu der Zeit der schlimmste König, den Israel je hatte. Denn er hatte eine Frau geheiratet, die dem Baal diente, die den Baalskult mit nach Israel gebracht hat, die dazu beigetragen hat, dass Propheten Gottes verfolgt und umgebracht wurden und dass dem Baal gedient wurde. Selbst ihr Mann, der Ahab, diente diesem Götzen. Und der Elia, der ist so voller Feuer, dass er sagt, das kann nicht weitergehen. Und sagt zu dem Ahab, bring alle Baalspriester zusammen, alle 450 und die 400, die dem Ascherer dienten, die kamen zusammen. Und dann gibt's diesen Wettstreit, wo also diese Götzendiener dem Baal dazu bringen sollen, dass Feuer vom Himmel fällt, das Opfer verzehrt. Die tanzen den ganzen Tag, sie ritzen sich, dass sie bluten, sie schreien und Elia verspottet sie und sagt, schreit lauter, euer Gott ist taub, der hört nichts, strengt euch ein bisschen mehr an. Und am Abend, zur Zeit des Abendopfers, lässt Elia dann auch ein Rind auf so ein Opferaltar stellen, lässt es zerteilen, 12 Eimer Wasser drüber schütten, damit deutlich wird, wenn es jetzt brennt, das ist ein Wunder. Und dann betet er, Herr, heute hast du die Möglichkeit zu zeigen, dass du der echte Gott bist. Verherrliche dich und lass Feuer vom Himmel fallen. Und stellt euch vor, es fällt Feuer vom Himmel, die Opfer verbrennen, also das Tier verbrennt, trotz des Wassers. Und die Leute sind von den Socken, weil Elia ja vorher gesagt hat, was hinkt ihr links und rechts? Entscheidet euch, Gott oder Baal anzugehören. Und als das passiert ist, dass also das Feuer das Opfer verzehrt hat, heißt es, als die Israeliten das sahen, also dieses Wunder, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Also in dem Dienste eines Propheten, eines Pastors, eine Sternstunde. Ne? Er hat jetzt für Gott dieses Wunder sozusagen im Auftrag Gottes befohlen, es ist passiert. Die Leute sind betroffen, sie kehren um, dann kommt für die Baalspriester der traurige Teil der Geschichte, die werden alle umgebracht, weil Elia sagt, das kann nicht sein, dass Götzendiener in unserem Volk sind. Also eigentlich eine Sternstunde. Und für Elia, selbst der Ahab, der dabei war, ist sehr beeindruckt. Und Elia gibt ihm Befehl und sagt, geh nach Hause, es wird regnen und Feuer. Und Ahab hört auf ihn, fährt nach Hause. Das Problem ist nur, dass Ahab noch eine Frau hat. Also eigentlich ist das gar nicht so ein Problem, in dem Fall schon. Weil der Elia dachte, bei dem Wunder müsste die Frau sich jetzt bekehren. Also jetzt muss sie doch merken, dass Gott Gott ist und nicht Baal. Aber nicht die Isabel, die bekehrt sich schon, aber nicht zum Herrn, sondern sie kehrt sich gegen den Elia. Und sie sagt, morgen, also bis morgen sozusagen, wirst du tot sein. Ich werde dich umbringen, jagen und umbringen lassen. Das ist ihre Botschaft an Elia. Wisst ihr, nach so einem hochmotivierten Erfolg kommt diese Botschaft. Und der Elia, das ist das Interessante in der Geschichte, der flieht. Jetzt ist seine Hochstimmung weg. Er hat nur noch Angst. Er flieht in die Wüste. Er schickt seinen Diener weg und sagt, ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche keinen mehr, der mir dient. Er hat alles gegeben. Und er ist tief enttäuscht, weil die Frau sich nicht bekehrt hat. Im Gegenteil, man will ihm jetzt ans Leben. Und er äußert das so, einmal weiterklicken bitte, sagt über sich dann, Und da heißt es, zuerst ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Also der ist fertig. Heute würde man sagen, der hat einen Burnout. Der ist am Ende seiner Kräfte ausgebrannt. Das Feuer brennt nicht mehr. Er hat in Menschen investiert und hat festgestellt, es kam nicht das bei raus, was eigentlich hätte aus seiner Sicht passieren müssen. Interessant ist, was Gott jetzt mit ihm tut, und das ist so ein bisschen etwas, wie wir einem Burnout vorsorgen können oder wenn wir drinstecken, was trotzdem gut und richtig ist, trotz der ärztlichen Begleitung, von der ich vorgesprochen habe. Also, einmal weiter. Gott stärkt ihn auf verschiedene Seite. Erstmal stärkt Gott ihn physisch an Leib, Seele, am Leib, Seele und Geist kommt gleich, am Leib. Dieser Erschöpfung begegnet Gott, indem er ihm erstmal die Möglichkeit gibt, wieder zu Kräften zu kommen, körperlich zu Kräften zu kommen. Ein erstes, er verordnet, klick mal weiter, das könnt ihr nicht lesen, ich sag's, er verordnet ihm Ruhe und sagt, Junge, du brauchst erstmal Ruhe. Er sagt etwas anderes, da heißt es so, einmal weitermachen bitte. Er streckte sich unter dem Ginsterbusch aus und schlief ein und legte sich wieder schlafen. Der schläft erstmal und das ist das Beste, was man erstmal tun kann, wenn man Burnout hat. Ausruhen, zu Kraft kommen. Jemand hat mal gesagt, manchmal ist Schlaf die beste geistliche Übung. Also alle, die gern schlafen, dürfen sich das als Zitat mitnehmen. Manchmal ist Schlaf die beste geistliche Übung. Warum? Weil wer gut schläft, regelmäßig schläft, respektiert die Weisheit des Schöpfers, der sich was dabei gedacht hat, dass wir zur Ruhe kommen müssen, weil er weiß, wenn wir gut und ausreichend schlafen, regeneriert sich unser Körper, aber auch Seele und Geist. Man bekommt wieder zu Kräften und kann auftanken. Und Gott lässt ihm auch Zeit. Er schenkt ihm eine Ruhezeit über 40 Tage, bis er dann mit ihm wieder ins Gespräch kommt. Das macht deutlich, das dauert manchmal auch eine Zeit, bis man wieder Boden unter den Füßen hat, die Gott dem Elia schenkt. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber er gibt ihm 40 Tage, wo eigentlich nichts passiert. Und man könnte sich fragen, ist das nicht vergeudete Zeit? 40 Tage und Gott lässt ihn nur wandern und schlafen und was trinken und nichts passiert. Nein, das ist nicht vergeudete Zeit. Das ist wichtig, dass wir das nutzen und zur Ruhe kommen, weil wir das brauchen. Der Helmut Thielicke, der hat einmal dazu etwas Schönes geschrieben. Er hat gesagt, wenn ich einmal Pause mache, muss ich nicht denken, dass nichts geschieht, sondern gerade dann gebe ich dem Geiste Gottes Raum. Dann kann er dem, was ich getan habe, Gedeihen geben. Also dann kann Gott das, was ich getan habe, zum Wirken bringen, wenn ich mal nichts mache. Und er hat gesagt, er hat dann Luther zitiert, Martin Luther, der konnte das auch, mal nichts tun. Und Martin Luther hat mal gesagt, wenn ich mein Tröpflein Wittenbergisch Bier trinke, dann läuft das Evangelium. Also nicht, weil er das Bier getrunken hat, sondern weil er wusste, das läuft auch, wenn ich mal Pause mache, weil Gott dahinter steckt. Also Luther hatte die Freiheit, und das sagt der Helmut Thielicke auch, manchmal hat er gesagt, kann es Gottesdienst sein, einmal alle Viere von sich zu strecken und aus dem ewigen Machen herauszukommen. Also denen, die Burnout haben, die haben die Erlaubnis von Gott, einmal faul zu sein, in Anführungszeichen faul zu sein, alle Viere von sich zu strecken und sich zu erholen. Das macht Elia, oder weil Gott es ihm sagt, kommt er zur Ruhe. Ein zweites, was Gott macht, er gibt ihm zu essen und zu trinken. Einmal weiterklicken, da heißt es, ein Engel stand bei ihm, forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Und als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank. Also nochmal, Gott sagt ihm jetzt nicht, Elia, du musst das und das und das tun, du musst, was weiß ich, dieses Programm abarbeiten, sondern erst lässt er ihn schlafen und dann sagt er, jetzt ess und trink erstmal. Also Gott sorgt sich um das, was ihm in dieser Situation wirklich hilft. Jemand hat das mal so schön gesagt, wenn es um Essen und Gehen ist, das Lebensmittel sind nicht die Lebensmittel, aber sie sind ein schmackhaftes Zeichen der Fürsorge Gottes. Es kann eine Feier sein, auch ein Gottesdienst, einfach gut zu essen, sich zu erholen, bei einem schönen Glas Wein, bei einem guten Essen, weil wir wissen, wer sich gesund ernährt, der tut auch Wesentliches für seinen Körper. Das dient auch letztlich der Stressbewältigung. Ein nächstes, was er eben gibt, Bewegung und frische Luft. Der Elia muss erstmal 40 Tage wandern oder darf 40 Tage wandern, weil Gott ihm am Berg Horeb begegnen will. Dazu braucht man 40 Tage hinzulaufen. Lesen wir hier, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Gott verordnet ihm sozusagen als Nebeneffekt, also das Therapeutikum als Nebeneffekt ist Bewegung. Das Eigentliche, was er braucht, ist die Begegnung mit Gott, aber Gott sagt, lauf da erstmal hin, nimm dir mal Zeit, da begegne ich dir. Gott hätte ihm auch direkt da begegnen können, macht er interessanterweise nicht, sondern er soll zum Berg Horeb gehen. Jemand hat mir gesagt, der Weg zur Gesundung ist ein Fußweg. Also das alles wäre jetzt alleine zu wenig, ne? Der geistliche Teil kommt noch, aber er sagt, dieser Satz sagt, wenn du in so einer Situation bist, dass du kräftemäßig am Ende bist, nimm dir Zeit zum Ausruhen, zum Essen, zur Bewegung, du brauchst Bewegung. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich selber kurz davor war, so habe ich es auf jeden Fall interpretiert, ein Burnout zu bekommen. Für mich war es so, dass ich dann, dass meine Hilfe war, dass ich gemerkt habe, ich muss einfach mich bewegen, ich muss Sport machen. Ich habe angefangen, Sport zu machen. Da ich noch nicht so tief drin war, hat das für mich gereicht. Ich habe den Bogen rechtzeitig bekommen, weil ich einfach Stress abarbeiten konnte, sage ich mal, durch den Sport. Inzwischen täte mir Sport wieder gut, aber das ist ein anderes Thema. Ein Sprichwort von den Chinesen, also das ist nicht biblisch, aber trotzdem schön. Die haben gesagt, wenn du für eine Stunde glücklich sein willst, dann betrinke dich. Sie haben gesagt, wenn du 3 Tage glücklich sein willst, dann heirate. Warum nur 3 Tage, weiß ich nicht. Und haben gesagt, wenn du dein Leben lang glücklich werden willst, dann werde Gärtner. Weil die wussten, dann bist du viel in der frischen Luft, du bewegst dich und tust etwas Gutes für deinen Körper. Also wie gesagt, das war jetzt nicht inspiriert, ne? Das war China, aber trotzdem schön. Wichtig, also Bewegung und frische Luft. Es klingt einfach, aber es ist trotzdem wichtig. Das nächste, jetzt geht es darum, dass Gott ihn nicht nur am Körper gestärkt hat, sondern auch an der Seele. Weil Gott wusste, dass das Körperliche alleine nicht ausreicht, weil er ja innerlich auch mit seiner Einstellung zerbrochen ist, weil von in ihm etwas kaputt gegangen ist. Und darum erlaubt Gott ihm, dass er seine Gefühle äußert, dass er ausdrückt, wie es ihm geht. Erster Könige, einmal weiter. Elia, was tust du hier? Und Gott sagt, jetzt erzähl mir mal, was liegt dir auf dem Herzen? Und der Elia, der soll sich den Frust von der Seele reden, er soll sagen, wie es ihm geht, was ihn beschäftigt. Wisst ihr, und das ist auch unwahrscheinlich wichtig, wenn ihr an so eine Situation kommt, mit Gott Dinge zu besprechen. Mit Gott über meine Gefühle zu reden, das hilft, meine Gefühle vielleicht besser einzuordnen, einen anderen Standpunkt vielleicht zu bekommen. Es heißt, über meine Gefühle nachzudenken. Vielleicht kann ich sie dann bearbeiten und unter Umständen kann ich sogar falsche Gefühle loslassen. Aber dann drehe ich mich nicht mehr um mich selber, sondern ich kann mit Gott ins Gespräch kommen und ihm sagen, was mich bewegt. Also vor Gott einfach ausdrücken, was uns beschäftigt. Ein zweites, was er ihm sagt, Gott korrigiert die Bedeutung, die Elia von sich selber hatte. Und das ist etwas, was viele Christen, glaube ich, erleben, dass wir uns manchmal zu wichtig nehmen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich möchte es erklären. Der Elia hatte nämlich das Problem, dass er sich für wichtiger gehalten hat, als er in Wirklichkeit gewesen ist. Er war ein wichtiger Mann, ein wichtiger Prophet, aber es hat sich etwas verschoben in seinem Leben, dass er das nicht mehr richtig einordnen konnte. Da heißt es, als er Gott die Gefühle äußern darf, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Also ich habe das ich und mir extra betont. Er hatte den Eindruck, er müsste die Israeliten zu Gott zurückbringen. Das war nie seine Aufgabe. Er sollte dem Volk von Gott sagen, dass sie umkehren sollen. Aber dass sie umkehren, das konnte der doch gar nicht machen. Er hat sich für wichtiger genommen, als er ist. Vor allem hat er sich getäuscht, weil ein Mann namens Obadja hat noch 100 andere Propheten versteckt, kann man auch nachlesen im Kapitel, vor dem König Ahab und seiner Frau. Und Gott sagte ihm, am Ende werden 7000 übrig bleiben, die nicht dem Baal gedient haben. Er hat sich auch noch geirrt an der Menge der Leute. Nicht nur er ist übrig geblieben, er war nur der Einzige, der vielleicht noch den Mut hatte, etwas zu sagen. Wisst ihr, es gibt immer noch ein Buch von Magnus Malm, Gott braucht keine Helden. Und an dem Buch, da wird das sehr schön deutlich, dass Magnus Malm das mal so beschrieben hat und sagt, wenn wir diesen Satz hören, Gott braucht uns nicht, hat er gesagt, vor 200 Jahren war der Satz so, dass die Leute gesagt haben, Mann, haben wir einen großen Gott, der braucht uns gar nicht. Dieser Satz hat bei Menschen Verehrung und Anbetung ausgelöst darüber, wie groß Gott ist. Und er sagt, wenn Menschen unserer heutigen Zeit diesen Satz hören, hören sie oft, Gott braucht mich nicht. Bin ich nur ein hier im Verein, den man ersetzen kann? Wir hören dann manchmal, Gott liebt uns nicht, wenn er sagt, ich brauche dich nicht. Aber das hat Gott gar nicht gesagt. Der Magnus Malm sagt, das finde ich sehr schön, dass wir manchmal Gott zu einem gleichberechtigten Partner gemacht haben. Der kann seine Aufgabe nur zu Ende bringen, wenn wir unseren Teil erfüllen. Und dann sagt Magnus Malm, das ist so weit von der Realität entfernt, da sind wir auf dem Holzweg. Es ist wahr, dass Gott manchmal Menschen beruft in seine Mitarbeit, das tut er auch heute noch, das ist richtig. Aber es ist falsch, dass deshalb das, was Gott bewirkt, von dir abhängt in letzter Instanz, sondern Gott ist der, der etwas bewirkt. Wir brauchen keinen Gott, den ich tragen muss, damit er am Ende das erreichen kann, was er will. So ein Gott hilft uns nichts. Magnus Malm sagt, Gott ist immer größer als wir und deshalb braucht er uns nicht. Er möchte uns benutzen, durch uns wirken, aber er ist nicht auf mich angewiesen und auf dich auch nicht und auch nicht auf Elia. Und das wollte er ihm deutlich machen. Ein nächstes, Gott schenkt ihm ein neues Beziehungsnetz. Ganz interessant, als nämlich der Elia in die Wüste gegangen ist, erinnert ihr euch noch, was ich gesagt habe, was hat er gemacht? Er hatte den Letzten, der noch mit ihm unterwegs war, seinen Diener, den hat er weggeschickt und hat gesagt, ich brauche dich nicht mehr. Wisst ihr, und Burnout führt oft dazu, dass Menschen sich depersonalisieren. Dass sie Menschen, die um sie herum sind, wegschieben, weil sie sagen, ich kann nicht noch Leute brauchen, die mir jetzt auf den Nerv gehen. Also mit Menschen, es tut mir leid, geh weg. Und das ist falsch. Also bei manchen kann das hilfreich sein, wenn so Sauger sind, da eben die Kräfte wegsaugen. Aber in so einer Situation braucht man Freunde, Wegbegleiter, Menschen, die einen wirklich an die Hand nehmen können. Und Gott schenkt ihm jemand, er sagt, geh hin und berufe den Elisa. Und das macht er. Er beruft den Elisa, einmal weiterklicken. Und der alte Elisa nach Hause bereitete für seine Familie ein Abschiedsessen zu. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Also Diener war klar, da gab es schon ein Gefälle, aber er hatte einen Gesprächspartner, einen Gegenüber, der die gleiche Aufgabe hatte, mit der man dann ins Gespräch kommen kann. Ich möchte dir Mut machen, wenn du noch nicht in so einer Situation bist und vielleicht auch nicht hinkommst, jetzt Freunde fürs Leben sozusagen zu finden, damit ich dann welche habe, wenn ich an so einer Situation bin. Oder wie es jemand anderes gesagt hat, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt dir die Zeit deine Freunde. Wenn du dann keine hast, bist du alleine. Wenn du Glück hast, ist Gott so gnädig und schenkt dir dann jemand. Gut ist, wenn man schon Leute hat, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Das Letzte, was Gott ihm noch schenkt, er stärkt ihn am Körper, an der Seele und jetzt im Geistlichen, indem Gott jetzt sagt, du denkst, du bist alleine, du denkst, du hast versagt. Und darum begegnet ihm Gott jetzt auf eine ganz anschauliche Art und Weise. Gott sagt ihm, einmal weitermachen, komm aus deiner Höhle heraus, tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Er soll erleben, dass Gott lebt, dass er einen lebendigen Gott hat, dass es nicht an ihm liegt, sondern dass Gott da ist, dass er zu Gott kommen kann. Und dann kommt diese schöne Geschichte, also die schönes Erlebnis. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus, zerschmetterte sie, doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Dann begegnet ihm Gott. Also Gott schenkt ihm eindrucksvolle Zeichen. Erdbeben, Sturm, Feuer, aber immer darin war Gott nicht. Sondern in dem leisen Säuseln, der Elia musste still werden, er musste zuhören auf das, was Gott ihm sagt. Wisst ihr, das ist auch das, was wir heute noch brauchen. Viele Menschen wollen große Machtdemonstrationen Gottes. Es ist auch schön, wenn Gott die schenkt. Die wünsche ich mir auch, Zeichen und Wunder. Aber was wir vor allem brauchen, ist die Begegnung mit dem persönlichen Gott in der Stille. Dass ich einfach zuhöre und sage, Herr, hier bin ich. Rede du in mein Leben. Und Gott spricht wie zu Elia. Die Frage ist, ob wir ihn hören. Der Elia darf zu Gott kommen. Und er darf ihm dann, was wir schon hörten, alles sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und Gott korrigiert ihn liebevoll, nimmt ihn bei der Hand und sagt, du bist nicht allein, ich schenke dir jemand Neues an die Hand. Du bist auch nicht der Einzige, 7000 sind übrig. Nicht du wirst das Volk zur Umkehr bringen, das ist meine Aufgabe. Also Gott arbeitet in der Begegnung seelsorgerlich mit ihm. Aber der Elia darf vor Gott alles hinwerfen. Nochmal unser Reformator Martin Luther, das Zitat habe ich sicher schon mal erzählt, aber ich finde es schön, er hat gesagt, wer nicht lernt, solch werfen, also Dinge auf Gott zu werfen, der muss bleiben ein Verworfener, ein Zerworfener, ein Unterworfener, ein Ausgeworfener, ein Abgeworfener und Umgeworfener Mensch. Ich möchte dir Mut machen, lernen zu werfen, auf Gott zu werfen, die Begegnung mit ihm zu suchen. Von dem, was ich genannt habe, ist der letzte Punkt wahrscheinlich für uns Christen der wichtigste. Die Begegnung mit Gott. Aber ich möchte euch Mut machen, das andere nicht zu vernachlässigen, das Körperliche, das Psychische, für unsere Seele und dann das Geistliche, die Begegnung mit Gott, das zusammenzufügen, damit Gott an uns wirken kann. Das wollen wir jetzt mit einem Lied, bevor wir gleich Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ja auch eine Einladung, Gott zu begegnen. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du mit Jesus lebst, bist du eingeladen, auf diese Art und Weise Jesus zu begegnen, zu sagen, Herr, ich bin so jemand wie Elia vielleicht, ich bin leer, ich bin kaputt, ich bin am Ende, Vielleicht kannst du auch sagen, mir geht's gut, ist auch schön, aber ich möchte dir begegnen. Das Abendmahl lädt uns ein, zu Jesus zu kommen und alles auf ihn zu werfen. Das wollen wir jetzt als Bekenntnis singen. Dazu stehen wir einfach mal auf, weil beim Abendmahl sitzen wir ja gleich wieder. Ich lege meine Sorgen nieder, wollen wir singen.